Wie ich es bei verschiedenen Gelegenheiten angedeutet habe, möchte ich gerne heute Morgen einmal über die jüdischen Feste sprechen. Ich selbst bin da kein Spezialist, weil mit allem, was im Alten Testament steht, haben wir ja als Menschen Europas nicht so viel zu tun, nicht so viel Bezug. Uns fehlt da oft der historische und auch der kulturelle Hintergrund. Aber es gibt da andere, die auf dem Gebiet mehr Kenntnisse haben, wie zum Beispiel Dr. Arnold Fruchtenbaum, der als Jude sich natürlich trefflich auskennt mit den jüdischen Festen. Und ich folge jetzt seiner Auslegung, seiner Deutung dieser sieben jüdischen Feste. Wir finden sie alle sieben verzeichnet im Alten Testament, dritte Buch Mose, Kapitel 23. Und ich hoffe, dass wir dieses Kapitel so schnell nicht mehr vergessen. Dritte Mose 23. Das kann man relativ leicht finden. Dritte Mose 23. Da finden wir die sieben jüdischen Feste. Und heute an so einem Festtag wie Pfingsten, da ist das einfach ein guter Bezug, dass wir uns mal mit den Festen beschäftigen. Wir lesen Vers 5, 3. Mose 23, Vers 5. Vers 4 schon, dies sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit, im ersten Monat, am 14. des Monats, das ist aber nicht der Monat Januar, die Juden haben eine andere Monatszählung als wir, das ist so, was bei uns April ist etwa, im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passa dem Herrn. Das ist das erste jüdische Fest, was wir vielleicht am besten kennen, jedenfalls vom Namen her, das Passafest. Passa ist das Fest der Erlösung schlechthin. Das Volk Israel war ja als Sklavenvolk über 400 Jahre in Ägypten. Und dann erlebten sie den Auszug aus Ägypten. Und dieser Auszug, der geschah unter bestimmten Vorzeichen. Das finden wir alles in 2. Mose 12 berichtet. Da musste jeder israelitische Hausvater ein Lamm schlachten, und zwar ein makelloses Lamm. Nicht eins, was sowieso schon fast zusammenbrach, sondern ein fehlerfreies, gesundes, tadelloses Lamm. Und diesem Lamm durfte kein Knochen gebrochen werden. Und mit dem Blut dieses Lammes wurden die Türpfosten und die Oberschwelle jeder israelitischen Haustür bestrichen. Und als in der Nacht der Engel Gottes die Erstgeburten der Ägypter schlug, verschonte er die mit Blut gekennzeichneten Häuser der Israeliten. An denen ging er vorbei. Und das ist die Bedeutung von Passa. Passa heißt vorübergehen, verschonen. Der Gerichtsengel ging vorüber, er verschonte. Darum Passa. Und dieses Fest hat eine ganz wichtige Bedeutung für jeden Juden, aber auch für Christen in unserer Zeit heute, in der Zeit des Neuen Testaments. Denn wir wissen, dass dieses Fest Passa sich in einer ganz tiefen Weise bei der Kreuzigung Jesu Christi erfüllt hat. Wir finden diese alttestamentlichen Feste und sie sind prophetisch gefüllt. Das heißt, sie haben alle hinweisenden Charakter und sie sind alle in einer späteren Zeit durch Jesus Christus oder in einer Zeit, die noch in der Zukunft liegt, nochmal erfüllt worden bzw. gehen noch in Erfüllung. Jesus Christus wurde nämlich an einem Passafest gekreuzigt, wahrscheinlich im Jahr 27 nach Christus. Wir wissen ja, dass wir in unserer Zeitrechnung 6 Jahre voraus sind. Christus wurde im Jahr 6 vor Christus geboren. So ist der augenblickliche, wissenschaftliche, historische Stand der Dinge. dass er wahrscheinlich im Jahr 6 vor Christus geboren wurde. Wir haben also im Augenblick bereits das Jahr 2000. Haben Sie nicht so große Angst vor dem Jahr 2000? Wir sind schon lange drin, ja, wenn wir diese 6 Jahre zurückrechnen. Also, Christus wurde dann im Jahr 27 nach Christus gekreuzigt, am 14. Tag des ersten Monats. Und das war ein Passafest. Vom 10. bis zum 14. Tag wurden in Jerusalem die Schafe beiseite genommen, die für die Passa-Schlachtung in Frage kamen. Da wurden verschiedene ganz tadellose Schafe ausgesondert und die wurden dann noch einmal auf Fehlerlosigkeit überprüft und eines dieser Schafe blieb dann übrig, das dann im Tempel geopfert wurde als das Passalamm. Und interessant ist, dass auch Jesus Christus geprüft wurde, von 4 Gruppen geprüft wurde, ob er ohne Makel war. Die Pharisäer haben ihn genau unter die Lupe genommen, die Sadduzäer haben ihn geprüft, das waren so verschiedene religiöse Gruppen in Israel, die Schriftgelehrten haben ihn geprüft und auch Herodes hat ihn nochmal in einer Extrasitzung, einer Prüfung unterzogen. Und dann wurde Jesus um 9 Uhr morgens ans Kreuz geschlagen. Das war genau die Zeit, als im Tempel von Jerusalem das Passahlamm geschlachtet wurde. Da sehen wir, das sind keine Zufälle. Das ist nicht nur gerade rein zufällig so zusammengefallen, das ist tiefe Erfüllung der alttestamentlichen Symbolik dieses Passafestes beim Auszug aus Ägypten. Und obwohl den beiden Mördern neben ihm die Beine gebrochen wurden, das war ein Akt der Humanität, damit sie nicht noch länger sich aufstützen konnten und ihr Leiden noch hinauszögerten, wurden ihnen die Beine gebrochen, hält Johannes fest, dass Christus nicht die Beine gebrochen wurden. Im Alten Testament durfte dem Passahlamm kein Bein gebrochen werden. Christus wurde kein Bein gebrochen am Kreuz. Wir sehen, er ist wirklich das vollkommene Passahlamm, von dem im Alten Testament die Rede war, von dem schon Jesaja sprach. Wir hielten ihn für den, der gemartert war und geschlagen, aber Gott warf aller Sünde, unsere Sünde auf ihn. Oder Johannes, der Täufer, als er Jesus zum ersten Mal sah, sagte er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, Gottes Passahlamm. Und der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, auch wir haben ein Passahlamm, Christus, der für uns geschlachtet wurde. Und Petrus nennt ihn auch ein reines, unschuldiges Lamm. Diese Begriffe verstehen wir, diese Aussagen leuchten ganz neu auf, wenn wir sehen, wie das Passafest des Alten Testamentes bei der Kreuzigung Jesu seine vollkommene Erfüllung fand. Und nun, wenn wir sagen, er ist unser Passahlamm, er ist für uns gestorben am Kreuz, dann möchte ich auch jeden Einzelnen von uns heute Morgen fragen, ist er dein persönliches Passahlamm geworden? Bist du mit deinen Sünden, mit den Übertretungen der Gebote Gottes zu ihm gekommen? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Hast du ihn willentlich angenommen als deinen Erlöser und Herrn deines Lebens? Dann darfst du gewiss sein, dass du am Tag des Gerichtes Gottes auch verschont sein wirst von dem Zorn Gottes. Dann wird er vorübergehen, so wie der Engel an den Häusern, die mit Blut gekennzeichnet waren. Jedes Herz, das an das vergossene Blut Jesu Christi glaubt, das ist quasi im Bild bestrichen mit dem Blut und da geht der Zorn Gottes daran vorüber. An das Passafest schloss sich nahtlos das Fest der ungesäuerten Brote an. Wir lesen weiter in 3. Mose 23, die Verse 6 bis 8. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest wurde 7 Tage lang gefeiert. Und das Auffälligste war, dass kein Sauerteig im Haus sein durfte. Nicht nur im Haus, in der ganzen Stadt, sogar im ganzen jüdischen Land durfte bei diesem Fest der ungesäuerten Brote kein Sauerteig vorhanden sein. Und die Juden haben damals vor diesem Fest wirklich alles auf den Kopf gestellt. Das ganze Haus wurde von oben bis unten ausgefegt, dass da ja nicht irgendwo eine Spur, ein Krümelchen von Sauerteig war. Warum? Sauerteig ist in der Bibel ein Bild für die Sünde. Weil da eine Parallele ist. Sauerteig ist ein chemischer Prozess, er durchdringt einen anderen Teig innerhalb von wenigen Stunden und durchsäuert ihn ganz. Und die Sünde wirkt nach dem gleichen Prinzip, sie durchsäuert. Das heißt, sie geht immer weiter, sie frisst sich weiter und durchsäuert alles. Wenn wir der Sünde den kleinen Finger geben, dann wird sie damit nicht zufrieden sein, sondern sie will immer die ganze Hand und den ganzen Menschen. Sie durchsäuert unser ganzes Leben, wenn wir da nicht aufpassen und die Sünde hinaus verbannen aus unserem Leben, dann gibt es eine schleichende Durchdringung. Und darum musste der Sauerteig ausgefegt werden im Alten Testament, bei diesem Fest der ungesäuerten Brote. Auch dieses Fest hat wieder eine messianische Erfüllung, eine Erfüllung durch Christus. Auch im Alten Testament war das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote direkt miteinander verbunden. Die waren zeitlich unmittelbar hintereinander. Und im Neuen Testament ebenso. Jesus erfüllte das Passafest durch sein Opfer als Lamm und das Fest der ungesäuerten Brote durch sein sündloses Blut. Ungesäuert heißt ohne Sünde. Sauerteig, ein Bild für Sünde, ungesäuert, ohne Sünde. Und der Herr Jesus starb ohne Sünde, ohne Schuld für uns am Kreuz. Da erfüllte er dieses Fest der ungesäuerten Brote. Davon spricht im Neuen Testament der Hebräerbrief. Das wollen wir jetzt nicht aufschlagen, aber ich lese einen Vers, der diese beiden Feste zusammenfasst, nämlich Hebräer 9, 14. Da schreibt Paulus: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Da haben wir beides. Das Blut des Christus, er hat sich dargebracht ohne Fehler. Sündloses, unschuldiges Blut starb für uns am Kreuz. Und wenn wir das glauben, wenn wir glauben daran, dass Jesus Christus auch für unsere persönliche Schuld am Kreuz starb, und wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, dann gilt es nun immer wieder täglich, den alten Sauerteig auszufegen. Das heißt, dass auch in unserem Christenleben sich kein Sauerteig irgendwo halten darf, der immer wieder durchsäuern und durchdringen will. Das heißt, dass wir als Christen mit der Sünde brechen und sie wirklich aus unserem Leben verbannen, die bewusste Sünde. Wir sind Sünder und bleiben Sünder, wir werden immer wieder aus Schwachheit versagen, aber wir wollen keine bewusste Sünde in unserem Leben dulden, sondern den alten Sauerteig ausfegen. Gibt es irgendetwas in unserem Leben, wo wir wissen, das gefällt Gott nicht? Da ist etwas, was wir getan haben, das wir noch nicht unter Jesu Kreuz gebracht haben? Oder wir leben in einer sündigen Beziehung, die wir noch nicht aufgegeben haben vor Gott? Oder wir haben unrechte Dinge in unserem Besitz, die Gott nicht gefallen? Dann heißt es ausfegen des alten Sauerteiges. Wir kommen zum dritten Fest. Es ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Wir lesen 3. Mose 23, Vers 9. Und der Herr redete zu Mose: Redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen, und er soll diese Gabe vor dem Herrn schwingen, zum Wohlgefallen für euch. Und so weiter. Wir lesen jetzt nicht weiter. Es geht um diese Garbe der Erstlinge. Das ist das Fest der Erstlingsfrüchte. wie der Name zum Ausdruck bringt, ein landwirtschaftliches Fest. Einige der Feste Israels stehen mit der Ernte in Verbindung. Es gab nämlich in Israel drei Ernten: die Frühjahrsernte, die Sommerernte und die Späternte im Herbst. Ja, und da Gott für dieses Fest kein bestimmtes Datum angeordnet hatte, wurde es meistens am ersten Sabbat nach Passa gefeiert. Erster Sabbat nach Passa. Dieses Fest bildete den Abschluss der ersten Gerste und Getreideernte. Und dieses Fest hat auch eine neutestamentliche Erfüllung. Ernte wird eingebracht, da ist etwas gewachsen. Zuvor musste ein Samenkorn in den Boden fallen und ersterben. Und dann wurde daraus Frucht, dann wurde daraus Ernte. Das erinnert an Jesus Christus, der sich selbst als Weizenkorn bezeichnet hat, das in die Erde gefallen ist, der starb und begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist und dann viel Frucht gebracht hat. Viele von uns, die hier sitzen, sind Frucht dieses Leidens und Sterbens Jesu Christi. Und so weist dieses Fest der Erstlingsfrüchte auf die Auferstehung Jesu hin. Wir lesen im Neuen Testament den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wer das mit aufschlagen möchte, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 20 bis 22. Da finden wir die neutestamentliche Erfüllung dieses Festes der Erstlingsfrüchte. 1. Korinther 15, Vers 20. Paulus schreibt: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Christus der Erstling, der Erste, der auferstanden ist. Es gibt viele Menschen heute, die sagen, es ist noch keiner zurückgekommen. Die Bibel sagt uns ganz klar, einer ist zurückgekommen. Er war der Erste, der zurückgekommen ist von den Toten. Jesus Christus, er hat dieses Fest der ersten Früchte erfüllt. Ein viertes Fest ist das Fest der Wochen. Jetzt sind wir ganz aktuell, das Pfingstfest. Das Fest der Wochen. Wir lesen wieder in unserem Ausgangskapitel 3. Mose 23. Also wir haben gemerkt, da können wir den Finger drin lassen oder das Lesezeichen, da kommen wir immer wieder hin zurück. 3. Mose 23, Vers 15. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag an, dem ihr die Gabe für Schwingopfer gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein, bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat. 7 Wochen sind 49 Tage und der nächste Tag, der 50. Tag. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Also Pfingsten heißt wörtlich der 50. Tag. Das griechische Wort Pentekoste bedeutet 50. Pfingsten ist das Fest der Wochen. Es kam 7 Wochen und einen Tag nach Passa, 50 Tage nach Passa. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen. 2 von 2 Zehnteln Weizengrieß sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Und das ist jetzt sehr wichtig. An Pfingsten musste im Alten Testament ein Speisopfer gebracht werden vor Gott. 2 Weizenbrote und die sollten gesäuert gebacken werden. Das fällt auf. Gesäuert. Eben haben wir gehört, ungesäuerte Brote, kein Sauerteig durfte irgendwo sich befinden. Und an Pfingsten mussten 2 Brote gebacken werden, gesäuert. So wie wir es in der Regel tun. Was hat das für eine Bedeutung? Nun, das hängt wieder mit der neutestamentlichen Erfüllung zusammen. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Als Pfingsten geschah, zum ersten Mal, vor 2000 Jahren, als Gott den Heiligen Geist vom Himmel herabgoss auf die Gemeinde Jesu Christi, auf die 120, die da in Jerusalem im Obersaal zusammen waren. Da entstand die Gemeinde Jesu Christi. An diesem Tag hat Petrus gepredigt und es kamen noch 3000 weitere dazu. Ich sage das ja immer wieder. Damals eine Predigt, 3000 bekehrten sich. Heute 3000 Predigten, bis sich einer bekehrt. Aber damals war der schöner. 3000 bekehrten sich, kamen dazu. Und dann entstand so die Gemeinde Jesu Christi. Durch den Heiligen Geist. Und die Gemeinde ist etwas Wunderbares. Sie setzt sich zusammen aus gläubig gewordenen Juden und gläubig gewordenen Heiden. Ich glaube nicht, dass wir einen Juden heute Morgen unter uns haben. Wir sind wahrscheinlich hier gläubig gewordene Heiden, also Leute aus den Nationen, nicht Juden, die zum Glauben an Christus kamen. Und diese beiden zusammen bilden den einen Leib der Gemeinde Jesu Christi. Und das war schon damals symbolisch dargestellt durch zwei Brotlaiber, die geopfert werden mussten an Pfingsten. Und sie waren durchsäuert. Durchsäuert heißt, dass die Sünde noch in uns wohnt, dass wir noch Sünder sind, dass wir noch immer wieder in Versagen fallen, aber trotzdem gerettet durch Jesus Christus, durch sein Opfer und zusammengefügt zu einem Leib aus Juden und Heiden. Die weltweite Gemeinde Jesu besteht aus gläubigen Juden und aus gläubigen Menschen aus allen Nationen. Unsere Gemeinde hier hat wahrscheinlich keinen gläubigen Juden, ich wüsste von keinem, aber die weltweite Gemeinde, da gehören auch gläubig gewordene Juden dazu. Darum diese zwei Brotleiber durchsäuert. Ein wunderbares Bild, was sich dann an Pfingsten erfüllte. Davon spricht auch der Epheserbrief, dass Gott aus den Zweien eins gemacht hat und den Zaun der Trennung, der dazwischen war, abgebrochen hat. So lesen wir in Epheser 2. Nun muss ich einen kurzen Einschub machen. Wir haben jetzt 4 der 7 jüdischen Feste miteinander besprochen. Und sie bilden zusammenhängend den ersten Festzyklus. Diese Feste geschahen innerhalb von 50 Tagen. Wir sehen das jetzt mal auf der Folie, die uns Samuel einschaltet. Wir sehen die 4 ersten Feste, die wir jetzt gesehen haben. Passafest, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrüchte und das Fest der Wochen. Innerhalb von 50 Tagen fanden diese 4 Feste statt. Wir sehen auf der rechten Seite ihre neutestamentliche Erfüllung durch das Sterben Jesu am Kreuz, durch sein unschuldiges Blut, das er vergossen hat, durch seine Auferstehung am dritten Tag und durch das Senden des Heiligen Geistes 50 Tage nach seiner Kreuzigung an Pfingsten. Diese 4 Feste wurden durch das erste Kommen Jesu vor fast 2000 Jahren erfüllt. Sie sind alle bereits erfüllt in ihrer alttestamentlichen Symbolik. Alle 4. Ihr braucht das nicht abschreiben und abzeichnen. Ich habe da Blätter mitgebracht, ihr könnt das nachher mitnehmen. Diese 4 Feste sind bereits erfüllt durch Jesus Christus. Und nun ist interessant, dass im alttestamentlichen Festkalender eine 4-monatige Pause kam, bis dann im 7. jüdischen Monat die 3 weiteren Feste kamen. 4 Monate Pause dazwischen. Was bedeuten diese 4 Monate Pause? Wir wollen aufschlagen Johannes 4. Johannes Evangelium Kapitel 4. Vers 35. Da finden wir eine Antwort, warum 4 Monate Pause waren zwischen diesen ersten 4 jüdischen Festen und dann die drei folgenden, die wir gleich noch betrachten. Johannes 4, Vers 35. Jesus war gerade am Jakobsbrunnen gewesen und hatte eine Frau, die ihr Glück im Partner gesucht hatte. Fünf Partner hatte sie gehabt, nacheinander, und ihr Lebensglück nicht gefunden. Es gibt viele Menschen, die ihr Glück im Partner suchen, auch heute. Er hat dieser Frau den Weg zum wahren Glück, zur wahren Erfüllung gezeigt. Die Frau war zum Glauben gekommen. Sie war nun in ihre Stadt gelaufen und hatte dort der ganzen Stadt gesagt, sie habe Christus, den Messias, gefunden. Und Jesus ist alleine am Brunnen und seine Jünger kommen zu ihm und fragen ihn, hast du noch nichts gegessen, hast du keinen Hunger? Und er sagt, nein, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und nun Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich zugleich freuen. Jesus nimmt diese 4 Monate auf und sagt, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Schaut, Pfingsten, haben wir gesagt, war die Geburtsstunde der Gemeinde. Da kamen zum ersten Mal Menschen zum Glauben an Christus und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann 4 Monate Sammlungszeit der Gemeinde. Und dann kommt das nächste Fest, das 5., das wir gleich anschauen werden. Das ist nämlich das Fest der Trompeten und wird erfüllt durch die Entrückung der Gemeinde, sprich durch die Hinwegnahme der Gemeinde von der Erde. Das heißt, da finden wir genau in diesem Festkalender diese Zeitspanne vom Beginn der Gemeinde am Fest der Wochen, 4 Monate Pause und dann Hinwegnahme der Gemeinde. Das finden wir vorgeschattet auch durch diesen Kalenderrhythmus. Jesus sagt es, 4 Monate Erntezeit. Das ist die Zeit, in der die Gemeinde Jesu Christi aus allen Nationen gesammelt wird. Heute werden sich weltweit wahrscheinlich 15.000 Menschen bekehren. Das ist in etwa der Schnitt, den wir im Augenblick haben. Jeden Tag kommen 15.000 Menschen weltweit zum Glauben an Jesus Christus. Die wenigsten davon in Europa, die meisten in Afrika und Asien. Aber auch hier kommen immer noch Menschen zum Glauben. Und du kannst noch zum Glauben kommen. Es ist im Augenblick noch Zeit der Ernte, wo noch die Gemeinde Jesu herausgesammelt wird aus allen Nationen. Bis zu dem Tag hin, wo die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird, wo Gott die Gemeinde wegnehmen wird von dieser Erde. Danke, Samuel. Nun lesen wir in 3. Mose 23 das 5. Fest, das Fest der Trompeten, 3. Mose 23, Vers 23. Und der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israel, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Eine Erinnerung durch Lärmblasen. Wie wurde das gemacht? Mit Hörnern, mit Widderhörnern. Widderhorn deswegen, weil Abraham statt seinem Sohn Israel ein Widder geopfert hatte. Darum nahmen die Israeliten Widderhörner und mit denen kann man einen ganz schönen Lärm verursachen. Vor allen Dingen, wenn da eben viele Hörner auf einmal blasen. Lärmblasen, ein Fest des Lärmblasens, ein Fest der Trompeten wird es auch an anderer Stelle genannt im Alten Testament. Und interessant war, dass 100 verschiedene Posaunensignale gegeben wurden an diesem Tag. 100 Posaunensignale, und zwar verschiedene Länge der Posaunenstöße. Ein langer Ton, ein langes Blasen, ich kann das jetzt nicht vormachen, bedeutete Freude. 3 kurze Stöße waren Zeichen der Trauer, 9 kurze Stöße war Zeichen der Furcht. Und diese verschiedenen Posaunensignale wechselten sich ab und kamen an dem Tag, wiederholt vor, bis 99 Töne waren, da wurde genau gezählt, und der 100. Ton, das war der wichtigste. Der 100. Posaunenstoß, der war so lange der Bläser blasen konnte. Er holte tief Luft und hat seine ganze Luft langsam durch das Horn geblasen. Ein langgezogener Ton, der dann so verebbte. Das war der wichtigste Ton. Das bedeutete für die Israeliten damals, wenn dieser letzte lange Ton ertönte, das war ein Hinweis auf die Erlösung Israels, auf die endliche Erlösung Israels und ihre Heimkehr in das Land ihrer Väter. So wird dieses Fest der Trompeten heute noch gefeiert. Die Juden, die weltweit verstreut sind, in Amerika, in Russland, in anderen Ländern, wenn sie das Fest der Trompeten blasen, dann blasen sie die Trompete, und wenn sie diesen letzten Ton ausstoßen, dann erinnern sie sich daran, dass Gott einmal ihrer Zerstreuung weltweit ein Ende machen wird und sie zurückbringen wird in das Land ihrer Väter. Vor diesem Hintergrund sollten wir jetzt einmal zwei neutestamentliche Stellen lesen. Das ist mir am allerwichtigsten heute Morgen. Jetzt wollen wir zwei Stellen lesen, wo von diesem Schall der Posaune die Rede ist, im Blick auf uns, im Blick auf die Gemeinde. Nämlich 1. Thessalonicher 4. Wir kommen dann bald zum Schluss. 1. Thessalonicher 4. Im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus da einen ganzen Abschnitt über die Entrückung der Gemeinde. Das ist dieser Vorgang, wenn Christus kommen wird und seine Gemeinde von dieser Erde wegnehmen wird, in einem Augenblick. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 schreibt er: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung. Das sind die, für die mit dem Tod alles aus ist. Keine Hoffnung. Kräht kein Huhn und kein Hahn mehr nach mir. Was soll das Ganze? Keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ein wunderbarer Abschnitt für Christen. Das ist ein Trostabschnitt, das ist ein Abschnitt der Ermunterung, auch wenn wir jemanden verloren haben. Wenn jemand von uns gegangen ist, dann wissen wir, er ist uns nur vorangegangen. Und an dem Tag der Entrückung der Gemeinde, wenn Christus kommt, die Gemeinde wegzunehmen, werden wir wieder vereint sein. Die Christen, die schon gestorben sind, und die Christen, die diesen Tag miterleben dürfen, vielleicht unsere Generation, die das miterleben wird, wenn Christus kommen wird und die Gemeinde zu sich nehmen wird. Und da wird der Schall der Posaune Gottes ertönen. Hier haben wir ihn wieder, diesen Schall. Da werden die verstreuten Christen aus der ganzen Welt zusammengenommen und mit ihrem Haupt, mit ihrem Herrn verbunden, dass Leib und Haupt zusammenkommen. Hier haben wir von dem Schall der Posaune gelesen, und in einer weiteren Stelle, 1. Korinther 15, erfahren wir nun, dass es die letzte Posaune sein wird. 1. Korinther 15, das große Kapitel von der Auferstehung, von Vers 51. Paulus schreibt wiederum: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Es werden nicht alle Christen sterben müssen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, Griechisch, in einem Atomos, in einem unteilbaren Augenblick. In einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Hier spricht Paulus von der letzten Posaune. Und das ist dieser letzte Posaunenstoß beim Fest der Trompeten im Alten Testament, wenn die Verstreuten zusammengeführt werden. Der Samuel zeigt uns nochmal eine Folie, wo wir diese beiden Schriftstellen 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 zusammengefasst haben. Ich lese nochmal, der Herr Jesus wird aus der unsichtbaren Welt an den sichtbaren Himmel hervortreten. Er wird den Befehl zur Entrückung geben, wie ein General. Der Erzengel wiederholt den Befehl mit lauter Stimme. Eine Posaune ertönt. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach folgt die Entrückung der lebenden Christen. Und wir dürfen Gewissheit haben, wir werden für immer bei ihm sein. Das ist 1. Thessalonicher 4. Die Posaune, beim Schall der Posaune. Wenn du es etwas höher schiebst, Samuel. Und jetzt 1. Korinther 15. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Darum ist eine Verwandlung nötig, bevor der Leib in den Himmel eingehen kann. Das alles soll zur Zeit der letzten Posaune geschehen. Nun gibt es immer wieder Christen, die bringen das mit der Offenbarung des Johannes in Verbindung, weil da auch von 7 Posaunengerichten die Rede ist. Mit denen haben wir als Gemeinde Jesu überhaupt gar nichts zu tun, mit diesen Posaunengerichten. Die letzte Posaune, von der Paulus schreibt, ist nicht identisch mit der 7. Posaune aus Offenbarung 11, Vers 15 bis 18. Denn das sind Gerichtsposaunen in der großen Trübsalzeit Israels. Die letzte Posaune betrifft das jüdische Fest der Posaunen, das mit einem langgezogenen Posaunensignal endete, wie wir es eben gesehen haben. Bitte, wer das bisher so gesehen hat, korrigiert diese Sicht. Das hat nichts mit den Posaunengerichten zu tun, sondern wir müssen das vom Alten Testament her verstehen. So müssen wir das Neue Testament auslegen. Denn das hätten die Korintherchristen überhaupt nicht verstanden, wenn Paulus von der letzten Posaune schreibt. Denn da gab es noch keine Offenbarung des Johannes. Da wussten sie noch nichts von 7 Posaunengerichten. Das hätten sie überhaupt nicht verstehen können. Aber die Posaunen, das Posaunenfest des Alten Testamentes, das kannten sie. Das konnten sie verstehen. Danke, Samuel. Wir haben von der Entrückung der Gemeinde gesprochen, von dem Tag, wo Christus die Gemeinde zu sich nehmen wird. Und ich möchte auch an der Stelle fragen, bist du ganz gewiss, dass du an dem Tag dabei sein wirst? Da wird Christus nur die wirklichen, echten Christen zu sich nehmen, nicht die Namenschristen, nicht die, die so ein bisschen eine christliche Erziehung und Form angenommen haben, sondern die, die wirklich Christus in ihr Herz und Leben aufgenommen hatten und die mit ihm gelebt haben. Die wird er zu sich nehmen. Und die Frage geht auch an uns als Gemeinde. Sind wir als Gemeinde bereit für diesen Tag oder haben wir nicht noch viel zu tun bis dahin? Dann wollen wir unseren Auftrag, unsere Aufgabe anpacken. Die letzten beiden Feste will ich nur noch erwähnen, um der Vollständigkeit halber. Der Samuel zeigt uns mal noch eine Folie. Da finden wir die letzten drei Feste zusammengefasst. Vielleicht ist das leichter, wenn wir das optisch ein bisschen verfolgen können. Wir haben vorhin gesehen, der erste Festzyklus, 4 Feste, die durch das erste Kommen Jesu bereits erfüllt wurden. Nun sehen wir die letzten drei Feste. Das Trompetenfest wird erfüllt bei der Entrückung der Gläubigen. Die steht bevor. Die kann heute Nacht sein. Die kann heute noch sein. Entrückung der Gläubigen. Dann haben wir das Versöhnungsfest. Das wird erfüllt werden in der Trübsalzeit Israels, wenn sich Israel als ganzes Volk bekehren wird. Da werden sie den großen Versöhnungstag erleben. Da werden sie Jesaja 53 beten. Fürwahr, wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Da werden sie Jesaja 53 als Bußgebet sprechen. Das, was sie heute meiden, was sie heute nicht lesen, dieses Kapitel, weil sie merken, dass das sie angeht. An jenem Tage werden die Juden das beten, in der großen Trübsalzeit, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals stehen wird, wenn sie in eine Verfolgung hineinkommen werden, schlimmer als in der Zeit des Dritten Reiches, dann werden sie Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen, den sie damals abgelehnt haben und ans Kreuz genagelt. Dann werden sie ihn erkennen als den Mann mit den 5 Wunden, als den, in den sie gestochen haben, und werden ihn als ganzes Volk annehmen als ihren Erlöser und Herrn. Dann wird sich dieses Fest erfüllen, noch in der Zukunft. Und das letzte jüdische Fest war das Fest der Laubhütten. Das wurde deswegen gefeiert, weil in der Wüstenwanderung hat das Volk immer wieder sich Hütten gebaut, Zelte oder Hütten. Aus Palmzweigen, aus verschiedenen Zweigen wurden solche Hütten gebaut. Und darum hatte Gott gesagt, als sie im Land waren, sollten sie als Erinnerung an ihre Wüstenwanderung jedes Jahr einmal Laubhütten bauen. Und das war ein großes Freudenfest. Da haben sie eine Woche lang, 7 Tage, große Freude gehabt in ihrem Fest, in ihrem Volk. Und dieses Laubhüttenfest wird sich erfüllen im 1000-jährigen Reich. In der Zeit, die nach der Bekehrung Israels kommen wird, wenn Christus sichtbar auf dieser Erde 1000 Jahre als König regieren wird in Jerusalem. Ich weiß, wenn man das zum ersten Mal hört, klingt das fast wie 1001 Nacht. Das ist aber nicht 1001 Nacht. Das ist biblische Prophetie, die sich auf das i-Tüpfelchen erfüllen wird. So wie sich ein Großteil dieser Prophetie bereits erfüllt hat und die wenigen Aussagen, die noch in der Zukunft liegen, werden sich genauso erfüllen, wie sich der Rest schon erfüllt hat. Danke, Samuel. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben die 7 jüdischen Feste von 3. Mose 23 miteinander betrachtet. Was wir nicht lesen konnten, kann man ja zu Hause auch noch nachlesen. Wir sind keine Juden. Für uns haben diese Feste keine buchstäbliche, keine direkte Bedeutung. Wir feiern sie nicht. Wir bauen jetzt keine Laubhütten und wir backen heute keine 2 Weizenbrote, die gesäuert sind und so. Das machen wir nicht. Aber wir sehen diese Feste aus einer anderen Perspektive, aus der Sicht des Neuen Testaments. Wir sehen, dass sie schon durch Christus erfüllt sind, die ersten 4, durch sein erstes Kommen. Und wir glauben daran, wir hoffen darauf, wir sehen dem entgegen, dass bald auch die letzten 3 Feste erfüllt werden, wenn Christus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen und sein Volk Israel zu sich zu bekehren. Mir selber hat das den Glauben sehr gestärkt, als ich das sah, was für eine Ordnung in der Bibel ist, was für eine Systematik. Ich bin ein Systematiker, ich liebe Systematik, ich liebe diesen Aufbau, wenn wir das sehen, wie das im Alten Testament vorgeschattet ist und im Neuen Testament sich erfüllt, wie da eine Ordnung drin ist, eine Architektur, eine Struktur, das hilft mir sehr. Mich hat es im Glauben gestärkt und ich hoffe, dass euch alle das auch stärkt, wenn wir das heute Morgen mal so auf einen Blick gesehen haben, wie wunderbar Gott prophetisch vorgeschattet hat im Alten Testament und wie sich das alles in unserer Zeit erfüllt hat oder noch erfüllen wird. Wollen wir Gott dafür danken? Ja, Herr, unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch der Gott Israels bist, dass du der Gott warst, der im Alten Testament mit diesem Volk gehandelt hat, der sie herausgeführt hat aus Ägypten, der ihnen diese Feste gegeben hat als Erinnerung an deine großen Taten, an die alttestamentliche Erlösung, alles, was sich damit verbunden hat. Wir danken dir auch, dass du unser Bundesgott bist, dass wir durch Jesus Christus zu dir Vater sagen dürfen, dass wir nun vom Neuen Testament her sehen dürfen, dass sich schon die Mehrheit dieser Feste, die Mehrzahl erfüllt hat. Und nun schauen wir nach vorne und wissen, dass sich bald das nächste dieser Feste erfüllen wird, das Fest der Trompeten, wenn der Schall der Posaune kommt. Danke, Herr, dass du weltweit die Gemeinde Jesu herausrufst, dass du sie sammelst aus allen Nationen. Ich möchte dir danken für jeden von uns, der dazugehört. Herr, danke, dass immer noch Zeit der Ernte ist, dass wir immer noch Menschen herzurufen dürfen, in die Gemeinde hinein, das vollkommene Heil in Christus anzunehmen. Und wir bitten dich, dass wir auch als Gemeinde da fleißig sind und nicht untätig, dass wir fruchtbar sind zu guten Werken, dass wir ein wirkliches Zeugnis sein dürfen in unserer Stadt, in unserer Umgebung. Danke, dass sich dann auch noch die letzten beiden Feste erfüllen werden. Du wirst sie mit deinem Volk Israel in Erfüllung bringen. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Ordnung, ein systematischer Gott bist, der das alles so gegeben hat und der es so erfüllt. Lass dadurch auch heute Morgen unseren Glauben, unser Vertrauen auf dein Wort gestärkt werden. Amen.